Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Wir leben in einer Welt voller Widersprüche, in der wir immer wieder ganz unterschiedliche Botschaften zu hören bekommen.
Wer in Gesellschaft und Wirtschaft reüssieren will, muss Agency zeigen, Selbstwirksamkeit entfalten, die Stichworte Selbstoptimierung, positive Psychologie etc. Mir wird gesagt, dass jeder sich ins Zeug legen soll, aber auch, dass ich sowieso nichts ausrichten kann. So läuft es, so ist es geregelt, das ist alternativlos, der Sachzwang diktiert das Geschehen. Wenn ich versuche, diesen scharfen Ansagen zu folgen, gerate ich in eine Zerreißprobe. Hyperaktivität und Ultrapassivität laufen gegeneinander.
Um diesen Widerspruch, dass ich einerseits selbst über mein Leben bestimme, aber andererseits den Umständen und Sachzwängen hilflos ausgeliefert bin, um diesen Widerspruch geht es im Vortrag heute. Unser Redner, das ist der Philosoph Dieter Thome. Er hat sich viel mit Sozialphilosophie und Ethik beschäftigt und ist in seinen Arbeiten immer wieder der Frage nachgegangen, wie wir leben sollten. Darum geht es auch heute. Sein Vortrag ist eine Art Zeitdiagnose. Seine These lautet: Die Mixed Signals von Hyperaktivität auf der einen Seite und Ultrapassivität auf der anderen, wie Thome das nennt, die können uns innerlich zerreißen. Sein Vortrag hat eine ungewöhnliche Form. Er erzählt ihn in drei Teilen und lässt dabei unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen. Im ersten Teil redet die Figur des Arthurs aus Heinrich Kleists Drama Der Prinz von Homburg. Arthur dient als Beispiel dafür, dass jemand die volle Verantwortung für sein Leben trägt. Im zweiten Teil dann spricht Dieter Thome selbst aus seiner eigenen Perspektive als Philosoph und im dritten Teil lässt er eine Figur namens Frank zu Wort kommen, dessen Leben von Sachzwängen dominiert wird. Dieter Thomes Vortrag hat den Titel »Ich war's, keiner ist es gewesen« zur Dramatisierung und Entdramatisierung von Entscheidungen. Er hat ihn am 23. Mai 2024 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin und zwar im Rahmen der Mosse Lectures. Die stehen in diesem Jahr unter dem Thema Dramen des Entscheidens.
Ich will gleich zur Sache kommen. Der erste Teil meines Vortrags wird gar nicht von mir selbst gehalten, sondern von einem Bekannten von mir namens Arthur. Im zweiten Teil ergreife ich dann doch selbst das Wort. Und im dritten Teil bin ich dann wieder still und lasse jemanden sprechen mit dem Namen Frank. Das Ganze geht über eine ganze Reihe von Abschnitten, die da lauten: Diktat und Damenhandschuh, Schlussgebäu, erhaben und menschlich, das Ich und das Es, Krise, Permanenzphase und Werden der Seele. Ich hoffe, Sie haben den Überblick jetzt komplett verloren und übergebe das Wort an Arthur. Diktat und Damenhandschuh. Ich verzichte jetzt darauf, mich zu verkleiden oder sonst wie diese Rolle zu markieren. Ich erinnere mich an den Tag, als wäre es heute. Ich bin überarbeitet und übermüdet. Ich nicke ein und träume süß vom Erfolg auf der ganzen Linie. Aber es ist vor Hitze im Bette fast nicht auszuhalten. So schleiche ich erschöpft in den Garten mich und weil die Nacht so lieblich mich umfängt, lege ich mich auf die Bank. Seltsame Dinge geschehen, ein Siegerkranz erscheint vor mir, ein Handschuh fällt mir zu, ein Damenhandschuh. Ich weiß nicht, ob ich träume oder wache, dann schlafe ich. Nicht lang, denn der Chef ruft. Er versammelt seine engsten Mitarbeiter und verkündet seine Strategie. Nehmt euren Stift, bitte ich, und schreibt sie auf. Zuhören liegt mir nicht und an diesem Tag schon gar nicht. Diktieren in die Feder macht mich irr. Ich bin ein Typ mit Aufmerksamkeitsdefizit. Der Chef ertappt mich und fragt: Bist du bei Sinn? Ich versuche, mich zusammenzureißen. Das geht schief, denn genau in dem Moment kriege ich mit, dass Nathalie nervös ihren zweiten Handschuh sucht, genau den, den ich im Garten gefunden habe und nun bei mir trage. Nathalie ist die hinreißende Nichte des Chefs. Und ich frage mich, ob ich im Traum vielleicht, also ob es zwischen uns knistert. Der Chef ist die ganze Zeit am Reden. Es geht auch um meine Aufgabe, das kriege ich mit halbem Ohr mit. Ich soll offensiv werden, nur nicht zu früh. Klar, ich werde zur richtigen Zeit zuschlagen. Das passt, aber was mache ich jetzt mit Nathalies Handschuh? Der nächste Tag. Es wird ernst, es geht los. Die anderen Gruppen sind schon unterwegs. Jetzt ist auch für meine Leute die Zeit zum Handeln gekommen. Das ist sonnenklar. Ich gebe den Befehl, loszuschlagen. Er kommt von Herzen. Irgendein vorwitziger Kerl meint, wir sollten auf die Parole des Chefs warten und will mich bremsen. Aber dem verbiete ich den Mund. Keine falsche Zurückhaltung. Zu früh bin ich nicht dran, das habe ich im Gefühl, und Verspätung will ich nicht haben, ich bin ja nicht im Zug. Vorankommen, zuschlagen, Raum gewinnen. Wir haben es geschafft. Abends wird der Erfolg gefeiert, aber ich werde schief angeguckt. Ärger liegt in der Luft. Ja, zugegeben, ich habe nicht richtig zugehört, als der Chef redete, und inzwischen weiß ich, dass meine Order war, nicht von dem Platz zu weichen, ungerufen, also den Befehl von oben abzuwarten. Stattdessen habe ich auf eigene Faust entschieden. Das ist blöd gelaufen. Aber es war nur 2 Augenblicke früher als befohlen. Und wir haben gewonnen. Der Sieg ist glänzend. Ich denke vom erzielten Nutzen her, aber der Chef sieht das anders. Er schaut auf die eingehaltenen Normen oder die gebrochenen und besteht darauf, dass alles mit Recht und Ordnung zugeht. Der Satzung soll gehorsam sein. Ich kann's nicht glauben, aber ich werde entlassen. Abgeführt, gefangen genommen. Träum ich, wach ich, leb ich, bin ich bei Sinnen? Helft, Freunde, helft, ich bin verrückt. Mir geht es an den Kragen, mein Leben steht auf dem Spiel. Schlussgebäude, 2. Abschnitt. Ach so, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Arthur, ich bin ein Prinz. Aber ich bin ein Mensch wie ihr alle, denn ich habe Probleme mit dem Entscheiden. Ein anderer Adliger, Heinrich von Kleist, hat ein Theaterstück über mich geschrieben, der Prinz von Homburg. Darin geht es eben um das, was ich durchlebt und durchlitten habe. Lang ist's her. Das Ganze hat sich 1675 zugetragen bei der Schlacht von Fehrbellin. Und Kleist hat sein Stück 1811 fertiggestellt. Immerhin, Kleist hat mich unsterblich gemacht. Und das ist praktisch. Nur deshalb kann ich heute unter euch sein und zu euch sprechen. Ich kann erzählen, wie die Sache damals ausging, was ich daraus gelernt habe und was überhaupt bei Entscheidungen nach meiner Ansicht glatt oder schief gehen kann. Ich habe auch die Diskussionen, die um diese Frage in der Folgezeit geführt wurden, verfolgen können und darf ohne unbescheiden zu sein sagen, dass ich inzwischen kein Anfänger in Sachen Entscheidungen mehr bin. Ich möchte euch aber nochmal zurücknehmen in meine frühen Jahre. Da sitze ich also im Kerker, mir droht der Tod und langsam kriecht es mir kalt den Rücken hoch. Zum Glück bin ich nicht von allen guten Freunden verlassen. Graf Hohenzollern schlägt sich zum Beispiel auf meine Seite und spricht beim Kurfürsten vor, um mich zu verteidigen. Hier kommt eine Kurzfassung dessen, was er sagt. Hohenzollern erinnert den Kurfürsten daran, dass dieser selbst es war, der mir einen Streich gespielt hat, als ich zu Beginn erschöpft im Garten eingeschlafen war. Der Kurfürst war es nämlich, der, und das habe ich erst im Nachhinein überhaupt erfahren, Nathalie vorgeschickt hat, um mich aus Jux mit dem Siegerkranz zu locken. Ich war im Halbschlaf und bevor ich sie ansprechen konnte, hat sie sich wieder entzogen und dabei ihren Handschuh verloren. Den kennt ihr bereits. Hohenzollern meint nun, wegen dieses Streichs des Kurfürsten sei ich in der nachfolgenden Lagebesprechung von Wundern ganz umringt unfähig gewesen, die Sinne zu sammeln. Ein guter Punkt. Wie soll ich, hin und her gerissen zwischen Liebesglut und Siegeslust, Befehle mitschreiben? Das geht gar nicht. Der Kurfürst, als er das hört von Hohenzollern, is not amused. Er wirft Hohenzollern vor, ein Schlussgebäu aufzutürmen. Ein besonders schönes Wort von Kleist. Dieses Schlussgebäu, ein komplexes Gebilde von Kausalketten, soll dazu dienen, mich, den Prinzen, von aller Schuld zu entlasten und stattdessen den Kurfürst selbst als Schuldigen oder als erste Ursache zu identifizieren, also sozusagen als ersten Dominostein, der umfällt und alles Weitere auslöst. Der Kurfürst aber riecht den Braten. Hätte ich zweideutig nicht gescherzt, so bliebe er schuldlos, das ist die Meinung? Das nenne ich keck. Was, die Verantwortung, du wälzest sie, des Frevels, den er sich in der Schlacht erlaubt, auf mich? Der Kurfürst pariert den Vorstoß, den Hohenzollern zu meinen Gunsten unternimmt, indem er einen, heute würde man vielleicht sagen, immanenten Einwand erhebt. Probeweise akzeptiert er die Logik vom Schlussgebäu, nimmt aber einen Verschiebebahnhof der Verantwortung in Betrieb, sodass der erste Dominostein, der umfällt, nun nicht mehr ihm, sondern Hohenzollern selbst zugeordnet wird. Das kann man nämlich dann auch machen. Tor, der du bist, sagt der Kurfürst, Blödsinniger, hättest du nicht in den Garten mich herabgerufen, so hätt ich mit diesem Träumer harmlos nicht gescherzt. Mithin behaupt ich ganz mit gleichem Recht, der sein Versehen veranlasst hat, warst du. Nun, der Kurfürst will ihn gar nicht an den Pranger stellen, den Hohenzollern, sondern ein Argumentationsmuster eigentlich ad absurdum führen. Die Sache läuft darauf hinaus, einen Prozess zu beschreiben, in dem eines zum anderen kommt und das, was jemand tut, eigentlich gar kein Tun mehr ist, sondern ein Effekt, der beim Schlussgebäu hinten herauskommt. Individuelle Verantwortung ist hinfällig. Wer hat hier entschieden? Niemand. Wer ist es gewesen? Alle und keiner. Die Kausalkette hat keinen Anfang. Oder wenn sie einen hat, dann ist er willkürlich herausgepickt und verschiebbar. Was Hohenzollern vorschlägt, und was der Kurfürst ad absurdum führt, ist die Entdramatisierung von Entscheidungen. Die Ersetzung von Entscheidungen durch Automatismen, die Übermacht äußerer Bedingungen. Zu sagen, dass ich etwas tue, gestalte, entscheide, wäre maßlos übertrieben. Ich bin Spielball der Verhältnisse. Nun, inzwischen stehen diverse theoretische Modelle zur Verfügung, die diese soziale Determiniertheit beschreiben wollen. Man kann zum Beispiel materialistisch vorgehen und historisch-gesellschaftliche Zwänge identifizieren, denen ich ausgesetzt und unterworfen bin. Neben diesem kausalen Ansatz tritt die Analyse habitualisierter Verhaltensmuster, die zur zweiten Natur werden und mein Leben unselbstständig und vorhersehbar machen. An dieser Stelle kann ich auf die hintere Hälfte des Vortragstitels von Dieter Thome verweisen, keiner ist es gewesen. Das ist nämlich, auch wenn es nicht so klingt, wie ich mir habe sagen lassen, ein Zitat aus einem philosophischen Text, nämlich aus Martin Heideggers Sein und Zeit. Weil das Mann, so sagt Heidegger, alles urteilen und entscheiden vorgibt, nimmt es dem jeweiligen Dasein die Verantwortlichkeit ab. Das Mann war es immer und doch kann gesagt werden, keiner ist es gewesen. Soweit. Nun, als ich im Kerker saß, hat mir die Strategie der Entdramatisierung nichts gebracht, zumal sie vom Kurfürsten auseinandergenommen wurde. Wäre Hohenzollern erfolgreich gewesen, hätte er mir das Leben gerettet, aber ich hätte dafür einen Preis bezahlt. Nach dem Sieg bei Fehrbellin hätte ich einen Pyrrhus-Sieg gelandet, denn meine Unschuld hätte sich daraus abgeleitet, dass ich überhaupt nicht schuldfähig bin, dass mir jede Fähigkeit zum eigenständigen Handeln abgesprochen wird. Und das will man ja auch nicht so gern. Offen bleibt die Frage, welche Strategie schlägt eigentlich der Kurfürst ein? Da ihm Entdramatisierung fernzuliegen scheint, darf man von ihm getrost Dramatisierung erwarten. Erhaben unmenschlich. Abschnitt 3. Spulen wir nochmal zurück. Das Kriegsgericht hat getagt und entschieden, die Todesstrafe ist verhängt. Das Gnadengesuch liegt beim Kurfürsten. Mein väterlicher Freund Kottwitz appelliert an dessen Machtfülle. Herr, das Gesetz, das höchste Oberste, das wirken soll, das bist du selber. Was kümmert dich, ich bitte dich, die Regel? Doch der Kurfürst hält den Spruch des Gerichts oder man könnte auch sagen des Rechtsstaats hoch und will nicht mit monarchischer Willkür milde walten lassen, wie er sagt. Kottwitz Intervention scheitert. Weitere Initiativen bleiben fruchtlos. Ich verzichte jetzt auf ein paar Details. Doch irgendwann ringt sich der Kurfürst durch, mich zu begnadigen. Eine kaum erwartete Wendung. Den Brief, den er mir schickt, reiße ich in Erwartung der guten Nachricht hastig auf und lese, wenn er den Spruch für ungerecht kann halten, also ich, kassiere ich die Artikel, er ist frei. Ich bin frei. Ich bin gerettet. Ich stutze und beginne zu grübeln. Irgendwas ist da faul. Er schenkt mir mein Leben, aber das Geschenk ist vergiftet. Er überlässt die Entscheidung mir, dem Betroffenen. Damit ich freikomme, soll ich den Urteilsspruch zu Unrecht erklären. Steht mir das zu oder geht das zu weit? Ich liebe das Leben, ich liebe Nathalie, aber als Offizier oder meinetwegen auch als Staatsbürger vertrete ich das Gesetz, also muss ich doch zu meiner Schuld stehen. Ich beschließe, zu verfahren, wie ich soll, also das Todesurteil zu akzeptieren. Ich will mit meinem Tod das heilige Gesetz des Krieges verherrlichen, das ich verletzt habe. Ich bin bereit, zum Helden zu werden, zum Helden der Regel, dass es keine Ausnahme gibt. Der Kurfürst dramatisiert die Entscheidungssituation, indem er mein Schicksal in meine eigenen Hände legt. Damit schärft er mein Bewusstsein nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für die allgemeine Satzung. Indem der Kurfürst mir meine Verantwortung unter die Nase reibt, ist er, wie ich natürlich erst viel später gemerkt habe, ein Vorfahre Hegels. Denn der schreibt in den Grundlinien der Philosophie des Rechts eine, wie ich meine, berühmte Stelle: Durch die Strafe werde der Verbrecher als vernünftiges Wesen geehrt. Diese Ehre wird ihm nicht zuteil, wenn er nur als schädliches Tier betrachtet wird, das unschädlich zu machen sei. Der Kurfürst ehrt mich, indem er mir zutraut, ein moralisches Urteil über mein Verhalten zu fällen. Und ihm genügt, dass ich mich selbst verurteile und als Schuft bezeichne. Das ist vielleicht dann der Ausweg. Die Strafe wird verinnerlicht, ich füge sie mir selbst zu. Das funktioniert, wenn ich die höchste Stufe der Moral erklimme, auf der ich nicht nur zum Autor meines Lebens, sondern auch zum Richter meines Handelns werde. Ich entscheide, was ich tue, und ich entscheide, ob das, was ich tue, prinzipiell gut ist. Das führt zur ersten Hälfte meines Vortragstitels, zum emphatischen Ausruf: Ich war's. Also des Vortragstitels meines Bauchredners. Das ist nun kein philosophisches Zitat, aber dieser Ausruf ist doch eng mit einem berühmten philosophischen Satz verwandt. Sie können sich denken, mit welchem: Ich denke, ich bin. Und wenn man bei Descartes nachliest, dann merkt man, dass das moralphilosophische Pendant zum erkenntnistheoretischen Diktum in der Übernahme totaler Selbstverantwortung, in der Fiktion des totalen Neuanfangs, bei dem die ganze Welt ausradiert wird, liegt. Ich gebe zu, dass ich in meiner Notlage damals dem Kurfürsten auf den Leim gegangen bin, als er von Ordnung und Schuld sprach. Immerhin hat meine Opferbereitschaft dazu geführt, dass er, als er hörte, dass ich meine Schuld anerkenne und sterben will, die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt hat. Wer dem Kurfürsten aber nicht auf den Leim gegangen ist, das ist Nathalie, ein Grund mehr, sie zu lieben. Sie legt sich mit ihrem Onkel an. Alles, was nicht haargenau den Regeln entspreche, halte er für Unordnung, während ihr, Nathalie, genau das als die schönste Ordnung erscheine. Die von ihr verteidigte Unordnung, als Freund des Störenfrieds mag Dieter das mögen, nennt sie schön. Die von ihr bekämpfte rigoristische Moral ist aus ihrer Sicht so erhaben, dass man sie fast unmenschlich nennen könnte. Nathalie scheint Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft oder vielleicht eher ein paar Texte von Friedrich Schiller schon gekannt zu haben, denn mit der Gegenüberstellung zwischen Schönem und Erhabenem kennt sie sich aus. Dass sie das Erhabene für fast unmenschlich hält, ist allerdings eine gesalzene Provokation. Denn für Kant ist das Erhabene umgekehrt ein Zeichen für die Selbstbehauptung des Menschen, der sich über seine sinnliche Natur und seine körperliche Gebrechlichkeit erhebt. Anders gesagt, Das Erhabene steht bei ihm für ein Leben, in dem die Autonomie als Entscheidungsfreiheit in die höchste Form gebracht wird. Was Nathalie daran unmenschlich findet, ist die Verselbstständigung der Vernunft, des Gesetzes. Ihre Anthropologie ist nicht rationalistisch. Dabei spielt sie wohlgemerkt nicht die in meiner Jugendzeit typische Frauenrolle. Die Frauenfiguren Heinrichs von Kleist sind sowieso in dieser Hinsicht sehr untypisch. Auch Käthchen, Penthesilea, die Marquise von O. Nathalie appelliert durchaus ans Gefühl, aber sie ist bereit zum Ungehorsam und mobilisiert die Offiziere zum Protest, der dann nicht mehr nötig wird. Heinrich von Kleists Kunst besteht darin, in diesem kriegerischen Setting niemanden außer Nathalie als Sieger dastehen zu lassen. Den Kurfürsten, Hohenzollern, Kottwitz nicht und mich, den Prinzen, auch nicht. Damals hat mich das geärgert. Heute finde ich es in Ordnung. Weder die Dramatisierung noch die Entdramatisierung ist der richtige Weg. Und damit übergebe ich das Wort an Dieter, der seinen nächsten Abschnitt nennt Das Ich und das Es. Warum habe ich Arthur, den Prinzen, so lang von seinen alten Geschichten erzählen lassen? Weil ich den Eindruck habe, dass sie nicht alt sind. Der Konflikt, der im Prinz von Homburg durchgespielt wird, ist brandaktuell. Unsere Gesellschaft schwankt zwischen Strategien der Entdramatisierung und der Dramatisierung von Entscheidungen. Hin und her wie ein Schiff im Sturm. An dieser Stelle eine kurze methodische Bemerkung zum Status meiner Überlegungen. Die bewegen sich nämlich auf zwei Ebenen. Zum ersten geht es um eine Kritik von Strategien, Dispositiven, Konstruktionen, Regimes oder auch Kulturen des Entscheidens, in denen es darum geht, wie Entscheidungen in einer Gesellschaft forciert oder eben nicht forciert und formiert werden. Zum zweiten geht es auch um sowas, was Philosophen gerne tun, nämlich um eine Analyse oder gute Beschreibung, den Versuch einer guten Beschreibung dessen, was eigentlich bei Entscheidungen passiert. Vielleicht so etwas, was der Theorie der Person zuzuschlagen wäre. Das sind sehr verschiedene Vorhaben. Ich werde mich zunächst auf der ersten Ebene der Gesellschaftstheorie oder der kritischen Zeitdiagnose bewegen und dann auf die zweite Ebene der begrifflichen Klärung wechseln, wobei ich gleich androhen muss, dass dieser zweite Teil leider sehr, sehr kurz ausfällt. Meine These ist, wie angedeutet, dass in unserer Gesellschaft heute zwei Kulturen zur Steuerung oder Zurichtung unseres Lebens wirksam sind. Auf der einen Seite steht eine Dramatisierung von Entscheidungen, mit der die individuelle Lebensführung auf Kontrolle und Steuerung zugespitzt wird. Auf der anderen Seite läuft die Entdramatisierung auf ein Szenario totaler Determiniertheit heraus. Wenn ich für diese Doppelung einen einfachen Titel angeben müsste, dann würde er lauten Das Ich und das Es. Allerdings meine ich damit nicht die Schrift Sigmund Freuds gleichen Titels, sondern eben gegensätzliche Denk- und Lebensmodelle. Das Ich ist mit einem Modell assoziiert, das im Sinne des Kurfürsten die individuelle Entscheidung dramatisiert. Demnach gilt, wer in Gesellschaft und Wirtschaft reüssieren will, muss Agency zeigen, Selbstwirksamkeit entfalten. Die Stichworte, die jetzt fallen, hängen Ihnen wahrscheinlich schon zum Hals raus. Neoliberale Gouvernementalität, Self-Entrepreneurship, Self-Improvement, Self-Enhancement, Selbstoptimierung, positive Psychologie etc. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen, weil das auch breit diskutiert worden ist. Vielleicht nur ein triviales Beispiel für diese Zurichtung des Lebens, für diese Zuspitzung auf das Entscheiden aus der Webseite karrierebibel.de. Das lese ich jetzt ganz schnell, damit es erträglich wird. Täter will niemand sein, Opfer hingegen schon. Viele flüchten sich in eine Opferhaltung und werden dabei immer bitterer, weil ihnen andere oder das Leben so übel mitspielen oder das eigene Genie nicht erkennen. Auch wenn es hart klingt, das ist nichts anderes als gelebte Passivität und eine billige Entschuldigung dafür, dass man sich selbst nicht weiter anstrengt oder für sich Werbung macht. Fragen Sie sich ehrlich und selbstkritisch, sind Sie Macher oder Mitläufer, Anführer oder Ausführer, Unternehmer oder Unterlasser? Macher sind Menschen, die dort Chancen sehen, wo andere nur Probleme wahrnehmen. Wenn Sie die Verantwortung übernehmen, übernehmen Sie auch die Kontrolle. Jeder Mensch ist eine Führungskraft, mindestens für sein eigenes Leben. Wegen des Schlusses finde ich es dann doch ganz erträglich. Das Es steht gegen das Ich. Es steht für die Verschiebung von individuellen Handlungen zu anonymen Prozessen, über die dann typischerweise gesagt wird, so läuft es, so ist es geregelt, da ist nichts zu machen, dafür ist gesorgt. Sie merken, die Pronomen braucht man da gar nicht mehr. Die Entscheidungsfrage wird entdramatisiert, sie hat sich erledigt, die Lage ist klar, der nächste Schritt steht fest und ergibt sich von selbst. Wir sind bei dem bereits eingangs erwähnten Prinzip There is no alternative oder diesem Tina-Prinzip. Das muss so gewacht werden, das ist alternativlos, der Sachzwang diktiert das Geschehen. Als veritabler, aber fast immer eigentlich als fingierter Sachzwang steht das Tina-Prinzip für die Entmachtung der Individuen in einer komplexen Welt. Wir können nichts tun, ehe das Unausweichliche geschieht. Wenn menschliches Handeln durch Prozesse ersetzt wird, dann sind Entscheidungen abgeschafft. Eine einflussreiche Version dieser Abschaffung des Handelns und Entscheidens ist unter dem Namen Post-Histoire bekannt. Ich erspare mir jetzt aber und Ihnen nähere Ausführungen dazu. Vielleicht nur der Hinweis, dass diese Idee in der neueren Systemtheorie aufgegriffen worden ist. So spricht zum Beispiel der Soziologe Armin Nasehi von der Komplexität der Strukturen und einer Welt, die sich dem Zugriff von Entscheidungen politischer Akteure entzieht. Und er meint, dass man moderne Gesellschaften intelligenter steuern muss. Dieses Wort finde ich bemerkenswert, weil Steuerung kein politischer, sondern ein technischer Vorgang ist, der im Zweifelsfall auch von künstlicher Intelligenz übernommen werden kann. Zum Regime des Es gehört auch die Opferrolle, von der als Schreckbild in dem bereits angeführten Zitat aus der Karrierebibel die Rede war. Angesichts der Übermacht anonymer Prozesse ist es einfacher, die Erfahrung ausgeliefert zu sein, positiv umzudeuten, als diese Übermacht selbst herauszufordern und allenfalls zu brechen. Wenn die positive Umbesetzung der Opferrolle erfolgt ist, dann dreht sich die Spirale weiter. Dann muss nämlich das Szenario der anonymen Übermacht auch gegen besseres Wissen oder besseres Tun weitergepflegt werden, denn die eigene Identität steht und fällt damit. Im Zeitalter von Ich und Es erklingen Mixed Signals der schrillsten Sorte. Mir wird gesagt, dass jeder sich ins Zeug legen soll, aber auch, dass ich sowieso nichts ausrichten kann. Wenn ich versuche, diesen scharfen Ansagen zu folgen, gerate ich in eine Zerreißprobe. Hyperaktivität und Ultrapassivität laufen gegeneinander. Entweder die Welt ist eine Spielwiese für meine Entscheidungen oder sie verwehrt mir die Möglichkeit von Entscheidungen als solche. Obwohl die Doppelexistenz dieser zwei Regimes den Menschen einen inneren Widerspruch aufzwängt, ist es erschreckend robust und seit Jahrzehnten im Einsatz. Vielleicht ist das Hin und Her zwischen Hyperaktivität und Ultrapassivität einfacher, übersichtlicher als der Versuch, einen Weg zwischen den Fronten zu finden und zu beschreiten. Man kann eine gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Overachievers und Couchpotatoes einführen oder Menschen dazu anstiften, das Rollenspiel oder den Rollenwechsel zwischen Dezisionismus und Determinismus, zwischen Selbst- und Fremdbestimmung auszukosten. Es gibt allerdings auch politisch dramatische, relevante Formen, in denen dieses Pathos des Entscheidens und des Pathos des Erleidens aufeinandertreffen. Und ich kann das vielleicht auf die Diskussion verschieben, aber mir scheint da der Israel-Gaza-Konflikt ein dramatisches Beispiel dieser Art zu sein. Weil jeweils eine Dramatisierung erfolgt, in dem Sinne, dass bestimmte Handlungen für verteidigungswert gehalten werden, aber gleichzeitig die ersten Kontroversen um diese ganzen Unterstützerbriefe unter anderem um die Frage kreisten, ob jetzt der Terroranschlag der Hamas irgendwie gerechtfertigt werden kann, weil er, Klammer auf, Dominostein 1, Dominostein 2, auf etwas anderes antwortet und deshalb daraus irgendwie eine kausale, fast schon Legitimation bezieht. Und das ist dann ja auch kritisch. Man denke an die Kontroverse zwischen Sheila Ben-Habib und Nancy Fraser und Judith Butler auf der anderen Seite. Das ist genau dieser Punkt. Wo fängt man eigentlich an mit der Kausalität? Ist da zum Thema geworden. Gleichzeitig merkt man, dass diese Entschuldigungs- oder Entschuldungsstrategie natürlich ablenkt von der Verantwortung für Verbrechen, die begangen werden. Und genau das gleiche Spiel oder ein ähnliches Spiel wird dann getrieben, wenn die israelische Armeeführung sagt, alle Opfer, die jetzt in Gaza zu beklagen sind, sind nicht in unserer Verantwortung, sondern in der Verantwortung der Hamas. Aber vielleicht für die Diskussion. Ich will allgemein bleiben, mich von den aktuellen Beispielen entfernen und jetzt mich fragen, wie man aus dieser Frontstellung rauskommt und von der gesellschaftstheoretischen Kritik am Regime des Handelns und Entscheidens zum Versuch einer guten Beschreibung zu gelangen. Mindestens in die Nähe eines solchen Versuchs, einer guten Beschreibung dessen, was eigentlich beim Entscheiden passiert. Damit komme ich zur Krise. Fünfter Punkt. Beginnen möchte ich diesen Versuch, indem ich mich von einer überrissenen Konzeption der Entscheidungsfreiheit distanziere, also die Dramatisierung zurückfahre, wonach dem Menschen, wie es vorhin hieß, als Führungskraft die Zuständigkeit für das eigene Leben zugeteilt wird. Die philosophische Freiheitskonzeption, die zu dieser Dramatisierung am besten passt, ist diejenige Jean-Paul Sartres. Der Mensch, ich zitiere, ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. So besteht die erste Absicht des Existenzialismus darin, jeden Menschen in den Besitz seiner selbst zu bringen und ihm die totale Verantwortung für seine Existenz aufzubürden. Zitat Ende. Sartre steht zwar den Selbstunternehmern unserer Tage fern, aber sein Freiheitsbegriff passt zu eben dieser Dramatisierungsstrategie, denn er unterstellt eine Abwertung und Abschaffung historischer Kontexte, also der frühe Sartre, und macht das Leben zur Verfügungsmasse für den Entwurf. Gegen Sartre ist mit Recht der Einwand erhoben worden, dass das Entscheiden bei ihm letztlich willkürlich wird. Damit ergeht es Sartres existenzialistischem Subjekt nicht viel anders als dem ökonomischen Subjekt oder dem Homo economicus, der Wahlfreiheit für sich beansprucht, aber nicht weiß, was er will. Und nach Analyse des indisch-amerikanischen Ökonomen und Nobelpreisträgers Amartya Sen zum berühmten Rational Fool herabsinkt. Hier wie dort besteht das Problem darin, dass sich das Subjekt um der Sicherung des eigenen Freiheitsspielraums willen über alle Bedingungen erhebt, also eine totale Entbettung, wie man das nennen kann, anstrebt, damit aber die Kriterien einbüßt, die es beim Handeln leiten. Wie kann man die Theorie der Entscheidung justieren, um die Irrwege von Existenzialismus und kapitalistischer Ökonomie zu meiden? Wie kann man die Dramatisierung unterlaufen? Man sollte die Kontexte nicht abschaffen, in denen man entscheidet und handelt, sondern erkunden, wie man sich zu ihnen verhält. Haben sie eine bindende Wirkung? Sind sie ein Steinbruch der Geschichte, aus dem man sich bedient? Statt auf den Inhalt des Überlieferten zu blicken, sollte man lieber auf die Prozesse schauen, die beim Umgang mit solchen Inhalten ablaufen. Hierzu ist es hilfreich, kurz auf die Begriffsgeschichte der Entscheidung zu blicken. Das griechische Wort für entscheiden, ebenso wie für unterscheiden, lautet bekanntlich krinein. Und das ist deshalb aufschlussreich, weil es mit dem Wort Krisis verwandt ist. Ein Moment der Krise ist ein Moment, in dem sich etwas entscheidet. Man kennt es auch aus der Medizin. In Momenten der Krise kommt es auf mich an, ich bin in meinem Überlebenswillen, meiner Geistesgegenwart gefragt. Ich kann nicht endlos resonieren, ich muss alles in eine Waagschale werfen. Heißt das dann, dass in diesen Momenten doch die Stunde der totalen Selbstverantwortung des freien Subjekts schlägt? Genau das ist nicht der Fall. Momente der Krise heben sich aus dem Leben heraus. Sie sind Schauplatz transformativer Erfahrungen, die in der praktischen Philosophie seit einigen Jahren wieder breit diskutiert werden. Bei ihnen gerate ich in ein spannendes Entscheidungsproblem hinein. In diesen Fällen wäge ich Alternativen, prüfe Präferenzen, lege Kriterien an, bin aber nicht Zampano der Selbstverantwortung. Was passiert genau bei diesen Erfahrungen? Meine Zurückhaltung oder meine Demut hat einen Grund, denn wenn ich nach besten Kräften auf eine Entscheidung zusteuere, tue ich das gewissermaßen als altes Ich. Ich muss davon ausgehen, dass der Lebenswandel, in den ich im Nachgang zu der Entscheidung hineingerate, meine Präferenzen und Kriterien berührt, verändert. Ich werde dann ein neues Ich vielleicht, das die Erfahrung auf andere Weise sieht, als ich sie mir ursprünglich ausgemalt habe. Damit wird zum ersten die Entscheidung mit einem epistemischen Defizit ausgestattet. Weil ich ein anderer werde, kann ich nicht extrapolieren oder antizipieren, wie sich das, was ich erleben werde, am Ende anfühlen würde. Zum zweiten bin ich als Person, die schließlich diese neuen Erfahrungen macht, bei der Entscheidung, die zu ihnen hingeführt hat, gar nicht involviert. Das heißt, dass es auch ein Autonomiedefizit gibt. Nicht nur in der persönlichen Lebensführung, sondern auch in der Entwicklung von Gesellschaften kommt es zu solchen Krisen. Berühmtes Zitat von Antonio Gramsci, 1930. Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Soweit das Zitat. Entscheidungstheoretisch heißt dies, dass ich als altes Ich überfordert bin, wenn ich mit Zukunftsfragen umgehe, an die transformative Erfahrungen geknüpft sind. Der Prozess ist irreversibel. Ich kann als neues Ich nicht zurückspulen. Und dabei handelt es sich keineswegs um ein Scheinproblem. Man denke an eine wichtige Berufsentscheidung oder ein beliebtes Beispiel in der Forschung dazu ist dann auch die Frage, ob man Kinder kriegen will. Und dann kann man nicht antizipieren, wie sich das eigentlich anfühlt. Oder die Ahnungen, die man davon hat, decken sich dann vielleicht nicht mit den wirklichen Erfahrungen, die man später dann macht. Solche Entscheidungen haben eine existenzielle Dimension, die zum Beispiel über sowas wie Urlaubsplanung hinausgehen. Und bei Urlaubsplanungen gibt es auch nächtelange Google-Aktionen. Ein Ausweg aus der Krise der Entscheidung besteht dann darin, das ganze Leben so zu planen wie einen Urlaub. Das heißt, man sorgt dafür, dass die Reichweite der Entscheidungen begrenzt ist und im Zweifelsfall auch rückgängig gemacht werden kann. Man lanciert eine Lebensabschnittsplanung im beruflichen und privaten gleichermaßen. Der Nachteil dieser Idee liegt auf der Hand, mit dieser formalen Entscheidung, Entscheidungen auf eine bestimmte Art zu fällen, werden materielle Lebensmöglichkeiten ausgebremst. Für die Lebensverwandlung der Lebensführung in Urlaubsplanung ist also doch ein recht hoher Preis zu zahlen. Was bleibt zu tun, wenn man dazu nicht bereit ist? Welche Entscheidungstheorie taugt zum Umgang mit den Krisen, aus denen sich das Leben bei Licht besehen zusammensetzt? Der Schlüssel liegt im Wort Kritik. Ich gebe nun das Wort weiter an Frank. Vorletzter Abschnitt, Permanenzphase. Kürzlich hörte ich, wie sich Kollegen von mir über irgendeinen anstehenden Konflikt unterhielten, der ihnen Sorge bereitete. Ich verstand nicht recht, worum es ging, aber ich hörte eine Frau sagen, das würde Frank niemals tun. Am Abend schlief ich über diesen Worten ein, doch am nächsten Morgen kamen sie mir wieder in den Sinn. Mir fiel auf, dass zwar meine Kollegin vielleicht zu wissen meinte, was Frank niemals tun, sagen, fahren, essen, tragen, lustig oder traurig finden würde, dass ich selbst mir da aber gar nicht so sicher war. Abgesehen von all dem, was ich bereits gesagt, getan, gegessen hatte, schien sehr wenig über mich in Stein gemeißelt zu sein. Ich hatte meine Geschichte, aber eigentlich keinen richtig berechenbaren Charakter. Zumindest keine innere Substanz, die ich oder sonst jemand für Vorhersagen nutzen konnte. Und ich fand, dass das nicht so bleiben konnte. Wenn meine Kollegin glaubte, dass ich oder mein Verhalten vorhersehbar oder berechenbar, wie sie gesagt hat, sei, dann wollte ich auch für mich selbst berechenbar werden. Also beschloss ich, mir einen Charakter zuzulegen. Erst dann wäre es eigentlich gerechtfertigt, wenn die Leute sagen würden, richtig, dieser Frank, Mann, der war immer Ding. Und das Ding wäre ein menschlicher Zug von mir, den ich kannte und andere auch. Ach so, Frank Bascombe, so heiße ich. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Zurzeit bin ich Immobilienmakler in New Jersey. Sie mögen darüber die Nase rümpfen, aber ich kann Ihnen sagen, es ist alles nicht so leicht im Leben. Jedenfalls für mich. Meine Existenz verdanke ich dem Schriftsteller Richard Ford. Und ich lebe nicht nur in New Jersey, sondern auch in seinen Romanen. Was ich gerade von der Kollegin erzählt habe, findet sich zum Beispiel in dem Roman The Lay of the Land. Falls Sie mich näher kennenlernen wollen, es lohnt sich. Ich habe aufmerksam zugehört, als mein Kollege Arthur und mein Bauchredner Dieter gerade gesprochen haben. Und ich habe den Eindruck, dass mein Wunsch, nach einem vorhersehbaren Charakter der Vorstellung entspricht, dass menschliches Verhalten determiniert ist oder einem Sachzwang folgt. Wenn ich wusste, woran ich bei mir war, dann wusste ich auch, wie meine nächsten Tage aussehen würden. Vor transformativen Erfahrungen würde ich eher Reißaus nehmen. Auf jeden Fall passt das Stichwort Entdramatisierung zu dem Leben, auf das ich es bis vor kurzem abgesehen hatte. Ich nannte dieses wohlgeordnete, überraschungsfreie Leben die Permanenzphase. Die Permanenzphase soll einem ja gezielt dazu verhelfen, sich endlich keine Sorgen mehr über sein Dasein zu machen und darüber, wie sich all das auf das Ich auswirkt. Die Permanenzphase ist dafür vorgesehen, uns vor gefährlichen Momenten zu bewahren. Ich muss sagen, das klang gut, das klingt gut. Mein neues Leben ging aber ziemlich schnell schief. Genau genommen hatte ich selbst erstmal gar kein Problem mit der Permanenzphase, sondern meine Frau Sally hatte ein Problem mit mir und das bereitete mir wiederum ein Problem, denn sie verließ mich. Ihr passte es überhaupt nicht, mit einem Mann zusammenzuleben, der heute so war wie gestern, morgen so wie heute. Sie sagte, sie fühle sich vom großen, tiefen, verwirrenden Strudel der unvorhergesehenen Möglichkeiten angezogen. Gerade als ich die reiche Ernte der Permanenzphase zu genießen begann, keine Zukunftsangst, ein unruinierbares Leben, da fing sie an, Angst zu haben vor der Permanenz, dem Nicht-mehr-Werden. Letzter Abschnitt, Werden der Seele. Sallys Abgang gab mir zu denken und das führte mich letztlich dazu, die Permanenzphase zu beenden. Inzwischen sehe ich deutlich deren Kehrseiten. Die Permanenz kann auch schrecken. Sie löst zwar das Problem des mühseligen Werdens, kann aber auch Optimismus verschleißen, Möglichkeiten klein und fern erscheinen lassen und jedem von uns das Gefühl vermitteln, dass wir vielleicht nicht mehr viel versauen können, aber nur deshalb, weil es nicht mehr viel zu versauen gibt, weil nämlich nichts mehr einen Fliegenschiss zählt. Also auf Englisch ist es natürlich besser. While we can't fuck up much of anything anymore, there really isn't much to fuck up, because nothing matters against nuts. Das Gefühl tief drin, dass wir endlich zu einem bloßen Organismus geworden sind, der aus irgendeinem Grund noch Geräusche von sich geben kann, aber vielmehr nicht, davor muss man sich hüten. Sally habe ich nicht zurückgewinnen können, aber die Permanenzphase habe ich hinter mir und ich befinde mich, so nenne ich das jetzt, auf dem Next Level oder der nächsten Stufe. Vielleicht habe ich den Ausdruck von den Computerspielen meines Sohnes, aber ich meine damit nicht dieses nächste Level, wo alles schwieriger wird, sondern im Gegenteil eine neue Leichtigkeit beim Umgang mit dem Ernst des Lebens. Ich hatte ja, wie ihr wisst, Angst vor dem Unberechenbaren, Unvorhersehbaren. Da das berechenbare Leben aber nach hinten losging, bin ich nun dabei, die Angst vor dem Unberechenbaren zu verlieren. Wenn ich auch kein Anhänger der radikaleren Theorien menschlicher Wandlung bin, die besagen, dass man sich Unvernünftiges aus dem Kopf schlagen sollte und Vernünftiges hineinschlagen sollte, dann habe ich mich doch damit angefreundet, was ein großer Mann, im Roman ist es sogar The Great Man, nämlich der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson, gesagt hat. Die Seele ist immer im Werden. Ich erlaube mir hinzuzufügen, dass er damit, glaube ich, gemeint hat, langsam. So kann ich nun auch den Faden des Gesprächs mit Arthur und Dieter wieder aufnehmen. Wenn ich mich nicht sehr täusche, dann eröffnet sich auf dem Next Level ein Weg zwischen Entdramatisierung und Dramatisierung von Entscheidungen, ein Weg zwischen Determinismus und Dezisionismus. Bei beiden Lesarten handelt es sich um Diskurse, die mit hegemonialen Ambitionen auftreten, aber systematisch schwach dastehen und auf unhaltbaren Voraussetzungen beruhen. Sie bieten Hauruck-Lösungen für das Problem des Entscheidens. Lösungen, die entweder auf dessen Abschaffung hinauslaufen oder darauf, das Subjekt mit totaler Verantwortung zu überfordern und zu erdrücken. Die Lösungen, die ich stattdessen favorisiere, werden andere Leute genealogisch oder narrativ nennen. Also entweder eine Rekonstruktion eines Werdens, das erstmal sich meiner Selbstverständigung entzieht und dann erschlossen werden muss, eher beim Genealogischen, oder eine Rekonstruktion oder Konstruktion, die von vornherein mit einer Autorperspektive versehen ist, wie beim Narrativen. Das Werden, ob langsam oder schnell, geschieht oder widerfährt mir nicht einfach, sondern wird von mir jedenfalls gestaltet und artikuliert. Geschehen ist Geschichte. Ich bin weder fremdbestimmt noch Herr des Verfahrens. Das versetzt mich auch in die Lage, mit der Krise transformativer Erfahrungen umzugehen. Ich stehe nicht über den Dingen. Das alte Ich unterscheidet sich vom neuen Ich, aber sie stehen nicht fremd nebeneinander, sondern die Beziehung zwischen ihnen bildet sich im Vorwärtsgang und lässt sich im Rückblick nachvollziehen. Das wäre dann auch der Ausweg aus dieser etwas brüsken Opposition zwischen altem Ich und neuem Ich, aus dem sich dann die geschilderten Probleme ergeben. Das Dilemma zwischen altem und neuem Ich lässt sich in einer Ethik der kleinen Schritte, in der ich Rechenschaft über die Diskrepanzen von Erwartung und Erfahrung ablege, rekonstruieren. Es geht um einen Sinnes- und Lebenswandel, der mich dazu befähigt, die Kunst der Kritik zu üben. Und Kritik ist eine Sache von Zentimetern. Kritik is a matter of inches, hat mal jemand gesagt. Die großen Fragen der moralischen Bewertung von Entscheidungen und Handlungen werden sozusagen im Modus des Bird-Eye-View sichtbar. Sie stehen über den von mir gerade angesprochenen Fragen, die im Modus des Street-View vorgesehen werden oder gestellt werden. Man bleibt auf dem Boden, man ist betroffen, man steckt drin oder, wie der große Wissenschaftshistoriker Ludwig Fleck 1929 schrieb, wo und wann immer wir anfangen, überall sind wir mittendrin. Dieser Street-View war schon im Fall der griechischen Tragödie, ich erinnere an die Orestides Aeschylus, der einzige gangbare Ausweg aus dem Blutvergießen. Ob es um Tod und Gewalt oder um mindere Verletzungen und Versuchungen geht, die werdende Seele ist, anders als man dies vermuten könnte bei diesem romantischen Ausdruck, ziemlich robust im Umgang mit Belastungen. Sie ist bereit zum Kampf gegen die Regimes von Ich und Es, die ihren zerstörerischen Einfluss auf Individuum und Gesellschaft ausüben. Vielen Dank. Im Namen auch von Dieter und Arthur.
Das war der Philosoph Dieter Thome über die Dramatisierung und Entdramatisierung von Entscheidungen. Er hat seinen Vortrag am 23. Mai 2024 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Mosse Lectures.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.